Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Im Monat beschäftigen wir uns einmal mit dem Gebetsanliegen des Heiligen Vaters. Er nimmt uns da auf den Weg mit in bestimmte Anliegen, die die Kirche hat. Und in diesem September ist es das Gebetsanliegen für die Menschen in den Kriegsgebieten. Wir tragen dieses Anliegen mit, wir wollen es im Gebet mittragen. Und dieses Anliegen heißt, dass eben diese Kriege, dass einerseits die Menschen mitgetragen werden, aber auch, dass die Kämpfe und das Blutvergießen überwunden werden können. Und damit wir dieses Anliegen des Heiligen Vaters mittragen können, halten wir es bei Radio Horeb für sehr wichtig, dass wir auch einfach Informationen zu dem Thema haben. Deshalb machen wir eine Sendung drüber. Weltweit toben immer noch und immer wieder Kriegskonflikte. Es gibt da sehr viel und sehr extremes menschliches Leid. Sie haben es, denke ich, gehört in den Nachrichten oder gesehen im Fernsehen. Diese Tage hat Barack Obama, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, das Ende des Irakkrieges erklärt. Der Irakkrieg hat uns sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren. Ein paar Zahlen. Die USA selber haben in diesem Krieg 4.400 Soldaten verloren, die getötet worden sind. Weit mehr wurden verletzt und sind traumatisiert nach Hause zurückgekehrt. Dieser Krieg hat mehrere hunderttausend Opfer gefordert, zivile Opfer. Zu genauen Zahlen weiß man gar nicht so, aber mehrere hunderttausend, das ist ein großes, großes Leid. Der Krieg ist jetzt zwar zu Ende, aber die Situation geht ja weiter. Es kommt die Nacharbeit, viele Soldaten sind noch dort geblieben. Man muss versuchen, das jetzt auf eigene Füße zu stellen und die ganzen Selbstmordattentate, die immer noch stattfinden, all diese Dinge, Sie wissen das. Das ist ein Beispiel für eine Kriegssituation oder eine Gewaltkonfliktsituation, die wir in der Welt haben. Wir wollen in dieser Sendung fragen, was bedeutet es denn für die Beteiligten, in einem solchen Krieg zu leben? Das sind die Soldaten, die Zivilisten. Wir wollen aber auch auf die Helfer schauen. Wie geht es denn eigentlich den Helfern in so einer Situation? Und dann noch die Frage, was bedeutet es für sie, wenn ein Kriegszustand beendet wird? Was heißt das eigentlich? Und da hoffen wir ja immer drauf, dass auch diese Kriege beendet werden können und dass wir dann darüber sprechen können. Und ein Gesichtspunkt in dieser Sendung wird auch die humanitäre Hilfe sein, die geleistet werden kann in Kriegssituationen, auch danach. Und da kennt sich jemand sehr gut aus. Das ist Stefan Teplan, der für Caritas International arbeitet, der uns jetzt auch aus dem Studio München zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Teplan.
Guten Morgen, Herr Klose.
Schön, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung stehen, dass wir eben dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters mittragen können. Vielen Dank. Ich darf Sie kurz vorstellen zu dieser Sendung. Sie sind Journalist und Buchautor. Sie sind 55 Jahre alt, verheiratet, haben einen Sohn. Ihre Frau Renate ist auch Buchautorin, Familien- und Paartherapeutin, Sozialpädagogin. Sie haben eigentlich auch gemeinsam schon einige Bücher herausgebracht, gerade zum Thema Paarbeziehungen und so diese Dinge.
Ja, ist richtig, ja.
Ich darf nur was zu Ihrer journalistischen Laufbahn sagen, denn Sie sind eben auch wesentlich Journalist. Sie haben Betriebswirtschaft studiert und eine Ausbildung zum Diplom-Dolmetscher gemacht. Und eingestiegen sind Sie dann bei der Süddeutschen Zeitung als Journalist. Haben dann lange Jahre als Redakteur im Burda Verlag gearbeitet, beim Magazin Bild und Funk. Und dann waren Sie viele Jahre leitender Redakteur beim katholischen Magazin Weltbild. Dort Redaktionsleiter für das Medienmagazin Telewelt, ein christliches Medienmagazin, und Ressortleiter für Medien, Kultur und Reise. Das war Ihr Beruf damals und Sie haben aber nebenher immer auch schon ehrenamtlich viel Radioarbeit gemacht. Ja. Zum Beispiel damals für Rundfunk Neues Europa. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich da vielleicht noch dran erinnern. Kann man als Vorgänger von Radio Horeb ein bisschen bezeichnen, in die Richtung, dass Sie dort damals auch schon für das Radio tätig waren. Von daher kennen Sie auch ein bisschen unsere Arbeit, die wir hier so tun, für Radio Horeb.
Ist richtig, ja. Das war ja eigentlich der direkte Vorläufer von Radio Horeb, Rundfunk Neues Europa. Und es wurde dann später Radio Horeb daraus.
Mhm. Seit dem Jahr 2000 sind Sie freier Autor und Journalist sowie Öffentlichkeitsarbeiter und Sie arbeiten eben dabei auch sehr intensiv für die Caritas International. Ein wesentliches Thema war, als die Tsunami-Katastrophe passiert war, wie waren Sie da involviert? Da waren Sie doch sehr auch mit dabei, also auch in der Nacharbeit.
Ja, ich habe das 1,5 Jahre sehr intensiv begleitet, die Wiederaufbauarbeiten der Caritas International nach dem Tsunami in ganz Indien. Und das war ein sehr weites Gebiet, tausende von Kilometern Küste, inklusive der Inselgruppen der Andaman und Nikobaren. Ich habe also die ganzen sozialen Verbesserungen, die wir für die Menschen nach dem Tsunami geleistet haben, begleitet, sowohl als Journalist wie auch als Öffentlichkeitsarbeiter für Caritas International.
Da haben Sie auch ein Buch geschrieben, Waves of Hope, ja. Life After Tsunami, also Wellen der Hoffnung, das Leben nach dem Tsunami. Also, dass Sie auch als Autor da, auch Sie haben einige Artikel dazu geschrieben. Vielleicht noch zur Spiritualität, Sie sind katholisch, marianisch, Sie sind Mitglied der Marianischen Männerkongregation Altötting, sowie der Bruderschaften des Theresianischen Karmel in München und der Serviten in München.
Ja.
Jetzt wissen wir doch, mit wem wir es zu tun haben, Herr Teplan. Schön. Dann lassen Sie uns einfach über dieses Thema sprechen, das Anliegen des Heiligen Vaters. Es heißt, es hat auch noch etwas mitformuliert, dass sich die Herzen öffnen mögen für die Liebe, damit diese Menschen in den Kriegsgebieten getragen werden können. Was heißt das eigentlich alles? Was steckt da drin für Sie?
Also ich halte das für eine sehr bemerkenswerte Formulierung des Heiligen Vaters, dass er der physischen Realität des Krieges ein spirituelles Konzept gegenübersetzt. Das mag vielleicht vielen naiv erscheinen, dass man sagt, kann man denn durch Gebet und das Öffnen der Herzen für die Liebe die Kriege beenden? Das müssen politische Gegenbewegungen, Revolutionen her. Aber das erinnert mich an einen Satz des Sozialpsychologen Erich Fromm, der in seinem bekannten Buch Haben oder Sein das ähnlich formuliert hat. Er hat geschrieben, um die Welt zum Guten hin zu verändern, bedarf es einer Veränderung der Herzen, der einzelnen individuellen Herzen. Und so spricht er jetzt auch Papst Benedikt XVI. Vom Öffnen der Herzen für die Liebe. Das beinhaltet, dass wir wirklich nicht durch Revolutionen, durch politische Bewegungen die Kriege beenden können, weil Gewalt immer gegen Gewalt erzeugt. Kriege oder Gewalt können die Kriege beenden, sondern es muss eine veränderte Mentalität, eine christliche Mentalität her. Christus hat ja auch gesagt, wer das Schwert zieht, der wird durch das Schwert fallen. Und diese Kategorie reiht auch die bemerkenswerte Formulierung des Heiligen Vaters ein.
Das Öffnen der Herzen für die Liebe, das ist ja etwas, was Sie als Mitarbeiter für Caritas International ja auch erleben. Oder ich denke, wenn man sich humanitär engagiert in diesen Krisengebieten, das geht gar nicht, ohne dass das Herz geöffnet ist. Aber auch ist auch nicht selbstverständlich, oder?
Ja, es ist eigentlich sehr schön, ein sehr schönes Element unserer Arbeit bei Caritas International, dass wir das erleben dürfen, was der Heilige Vater formuliert, dieses Öffnen der Herzen für die Liebe. In unserer humanitären Hilfe, in den Krisengebieten, auch in den Kriegsgebieten, wird oft berichtet, dass die Menschen, denen wir helfen, berührt werden von unserer Hilfe über alle Kulturunterschiede oder Unterschiede in Nationalitäten, Religionsunterschiede hinweg. Verstehen Sie diese eine gemeinsame verständliche Sprache der Liebe? Das ist eine Liebe, die sich weniger in Worten ausdrückt als in Taten. Es ist Caritas, die gelebte karitative Nächstenliebe, zu der wir ja auch vom Evangelium hier aufgerufen sind. Und das ist jene christliche Tugend, die der Organisation Caritas ja auch ihren Namen gegeben hat und der sie sich in ihrem Auftrag verschrieben hat.
Das macht die Caritas. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo sich Menschen engagieren. Also ich denke natürlich an das berühmte Beispiel von Mutter Teresa in Kalkutta, wo Menschen sich humanitär engagieren. Das sind jetzt aber eher auch natürlich armen Gebiete. Das sind noch keine Krisengebiete. Gibt es denn da, würden Sie sagen, Unterschiede, wenn es heißt Kriegsgebiet zu Krisengebiet oder zu einer Armutsgegend?
Ja, der Unterschied besteht natürlich darin, dass die Gefahr auch für die Helfer in den Krisengebieten sehr viel höher und größer ist. Wie Sie wissen, wurden auch in den letzten Jahren immer wieder humanitäre Helfer ermordet, im Sudan, in Uganda, auch in Irak und Afghanistan. Das ist sehr stark gewachsen. Seit 1997 hat sich die Zahl der Morde, Entführung der bewaffneten Überfälle auf humanitäre Helfer fast verdoppelt. Das, würde ich sagen, ist der große Unterschied. Aber da Sie Mutter Teresa aufgreifen, das ist, würde ich sagen, vielleicht das berühmteste Beispiel, eine weltweit berühmte Persönlichkeit. Bei unseren humanitären Helfern, wenn ich das so sagen darf, da gibt es aber sehr viele kleine, unbekannte Mutter Teresas. Also ich habe hier wirklich Kollegen getroffen, die heiligmäßig, ähnlich wie Mutter Teresa, diese Hilfe leisten, auch in Kriegsgebieten, zum Beispiel im Einsatz für Ex-Kindersoldaten in Uganda. Da gibt es, um nur ein Beispiel zu nennen, einen sehr beeindruckenden Mann, John Bosco, der auch in dem bekannten Kinofilm Lost Children die Hauptfigur ist, der sich beispiellos und selbstlos für die Resozialisierung von Ex-Kindersoldaten einsetzt. Solche Menschen würde ich als kleine Mutter Theresas bezeichnen. Davon gibt es Gott sei Dank viele und das gibt Hoffnung.
Wenn wir mal über die Situation sprechen, jetzt, wenn wir so uns so eine Kriegssituation vorstellen. Also wir haben die Soldaten, wir haben die zivilen Menschen, wir haben die Helfer, die Sie gerade angesprochen haben. Wir haben auch Medienleute. Sie selber sind ja dann auch jemand, der darüber berichtet.
Ja.
Ja, wie kann man das so ein bisschen fassen? Gehen wir mal vielleicht auf die Soldaten als erstes ein. Was heißt es für einen Soldaten in so einer Kriegssituation sein? Können Sie uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, allgemein werden und völlig fälschlicherweise von Kriegsgegnern die Soldaten häufig als Täter gesehen. Ich würde sagen, Soldaten sind genauso Opfer von Kriegen. Und in den letzten Wochen und Monaten besonders wurde in den Medien immer mehr berichtet, unter welchen posttraumatischen Störungen Soldaten nach ihrem Einsatz in Kriegsgebieten leisten, das ist erschreckend. Ganz abgesehen davon, dass sie an vorderster Front natürlich auch getötet werden. Sie hatten ja vorher Zahlen genannt. Es sind weit über 4.000, ich denke etwa 4.700 Soldaten, die nun allein im Irak getötet wurden seit dem Einsatz, der 2003 begann. Also man muss die Soldaten auch als Opfer sehen, würde ich ganz grob sagen, die auch der Hilfe bedürfen. Ja.
Genau, und wie Sie sagen, posttraumatische Störung, das bedeutet, diese Soldaten können ja dann ihren Dienst nicht mehr ausführen. Die werden nach Hause geschickt, werden dort psychologisch betreut. Denen geht es noch lange nach. Wir kennen da auch verschiedene Filme, die in den USA sehr stark zum Beispiel den Vietnam-Konflikt damals reflektiert haben. Und dann gibt es die Vietnam-Veteranen, die dann noch lange, lange Jahre damit zu kämpfen haben. Also wenn wir für Menschen in Kriegssituationen beten, dass wir auch an die Posttraumatisierten denken, die dort eben so drunter leiden.
Das würde ich sagen. Also die bedürfen auch unseres Gebets und sie bedürfen natürlich auch der praktischen sozialen und psychosozialen Hilfe auf jeden Fall. Ich habe auch vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war eine erschütternde Reportage eines deutschen Soldaten zu lesen, der aus dem Afghanistan-Einsatz zurückkam und sein Leben eigentlich überhaupt nicht mehr in den Griff kriegt und die Bilder aus dem Kopf, die er im Kopf hat, nicht mehr los wird. Das muss man also mitbedenken.
Und bei Soldaten gibt es immer mehrere Seiten. Es gibt auch die gegnerischen Soldaten, von denen wir dann gar nicht so viel mitbekommen, wo wir auch wissen, dass da Menschen sterben, dass Menschen verletzt werden, traumatisiert sind. Also ich denke, macht sogar Sinn, nicht nur an die eigenen Soldaten zu denken, sondern auch an die gegnerischen Soldaten. Was heißt eigene Soldaten jeweils aus der Sicht, natürlich welches Land gerade betroffen ist, aber um das Gebetsanliegen anzutragen, ist es für mich, denke ich, wichtig, da auch alle Soldaten mitzutragen, die davon irgendwie betroffen sind.
Ja, ich würde sagen, für einen Christen gibt es keine, in diesem klassischen Sinn, gegnerischen Soldaten und keine Feinde. Erstens sind wir durch die Bergpredigt zur Feindesliebe aufgerufen und dieses Feindbilddenken müssen wir als Christen eigentlich vollkommen abschütteln. Das sind, ob das irakische Soldaten sind oder deutsche oder US-Soldaten, es sind Menschen. Und Menschen, die leiden und die unserer Solidarität bedürfen und unserer Hilfe.
Mhm. Und wenn jetzt so eine Kriegssituation zu Ende ist, dann kommt ja eine neue Situation auf, wo man auch die Soldaten versuchen, den Einheimischen zu helfen, was Organisation angeht, Polizeiarbeit, wie man also auch einander ausbilden kann. Ich denke, das ist auch eine Dimension, die man da ruhig, an die man da mit dran denken kann.
Ja, das gehört auch zum Wiederaufbau, ja.
Ja. Kommen wir zu einer anderen Gruppe, die Zivilisten. Wie geht es denn, also Zivilisten, wir haben unglaubliche Zahlen gehört, die davon betroffen sind, so Kollateralschäden, wie man da manchmal leider sehr nüchtern sagt bei so einer Sache, wo wir auch teilweise machtlos entgegenstehen. Können Sie ein bisschen was über die Zivilisten erzählen?
Ja, Sie hatten ja zu Anfang der Sendung, kann ich mich erinnern, einige Zahlen, die wirklich in ihrer Dimension erschreckend genannt, wie viele Zivilisten nun allein in den letzten Jahren im Irak getötet wurden. Und Sie haben auch erwähnt, dass man es nicht so genau weiß, es gibt sehr starke Differenzen in den Statistiken. Auf jeden Fall sind es weit über 100.000, wenn nicht Hunderttausende. Das heißt, das sind eigentlich auch wirklich von den Zahlen her die Hauptbetroffenen, die Hauptleidtragenden in diesem bewaffneten Konflikt und in bewaffneten Konflikten generell. Diese klassischen Frontenkriege zwischen zwei Staaten hatten wir schon lange nicht mehr, dass man sagt, ein Krieg spielt sich nur an der Front ab und es werden getötet, werden nur in Anführungszeichen, wohlgemerkt nur die Soldaten. Die Kriege der letzten 20 Jahre waren größtenteils Bürgerkriege, die hauptsächlich die Zivilisten getroffen haben. Der Krieg fand sozusagen in deren Garten, würde ich sagen, statt, vor ihrer Haustür, an ihren Marktplätzen. Und Sie erwähnten kollaterale Schäden. Das ist wirklich ein nüchterner Begriff, mit dem man umschreiben will, dass eigentlich die Zivilisten die Hauptleidtragenden sind, auch bei Selbstmordattentaten, bei Bombardierungen. Also man muss, es ist erschreckend, wie weit Zivilisten von den Kriegen betroffen sind, obwohl es eigentlich ja Teil des Völkerrechts ist, dass in einem Krieg keine Zivilisten getötet werden dürften.
Die Zivilisten, wenn das zum Alltag wird, quasi diese Gefahr im Krieg zu sein, ist man dann, sagt man, okay, das ist jetzt mein Leben, ist man dann resigniert oder ist man hoffnungsvoll, dass es bald zu Ende ist? Da werden die Reaktionen auch, denke ich, ganz unterschiedlich sein, auch je nach Mentalität.
Ja, aber es ist klar, dass ein Leben im Krieg und jahrelang Aussetzen von Bombardierungen nicht spurlos an den Menschen vorübergeht und dass er sich eigentlich daran auch nicht gewöhnen kann. Das ist immer verbunden mit starken traumatischen Störungen. Die Menschen bekommen Depressionen. Ich weiß das auch von unserer humanitären Hilfe in Afghanistan, wo wir eine ganze Reihe von psychosozialen Beratungszentren seit Jahren aufgebaut haben und die Menschen, die dort eigentlich seit dem Jahr 1979 einem ständigen Krieg ausgesetzt sind, betreuen. Also diese Menschen leiden psychisch unsäglich.
Das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters heißt, unsere in Liebe offenen Herzen mögen dazu beitragen, die Kämpfe und das Blutvergießen zu überwinden. Wir haben es gerade schon darüber gesprochen, was geschieht, wenn ein Krieg zu Ende ist, auch dann geht es weiter, weil die Menschen immer noch nachträglich betroffen sind. Gleich reden wir mit Herrn Teplan mehr auch über die Seite der Helfer, wie es den Helfern geht, dort in diesen Krisengebieten. Herr Teplan, das ist ja auch Ihr Gebiet, wo Sie selber engagiert sind, wo Sie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, die in verschiedensten Krisen- und Kriegsgebieten der Welt unterwegs sind, gerade auch für Caritas International. Ja, lassen Sie uns ein bisschen auch über die Helfer sprechen. Wie geht es den Helfern in Kriegssituationen? Auch eine weite Frage, aber vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen drauf eingehen.
Ja gut, Helfer, das sind natürlich Menschen, die eine gewisse Sensibilität für die Menschen, denen sie helfen, mitbringen müssen. Und diese Sensibilität bedingt es natürlich auch, dass sie selbst davon sehr betroffen sind, eine Empathie empfinden. Teilweise auch im Anschluss einer Supervision bedürfen, um diese schlimmen Erlebnisse, die sie bei ihrem Einsatz erfahren, zu verarbeiten.
Wird dann so eine Supervision zu Hause gemacht, dass sie dann wieder zurück sind und das dann hier in einem anderen Rahmen hier erleben? Oder läuft das dann schon in den Krisengebieten oder Kriegsgebieten selber?
Also wo es notwendig ist, wird es natürlich, es wird angeboten, auch von Caritas International, dass man im Anschluss an einen solchen Einsatz eine Supervision machen kann, wo es notwendig ist. Ich muss sagen, auch ich habe die Erfahrung gemacht bei Caritas International, dass das in vielen Fällen nicht notwendig ist, weil schon während des Einsatzes der Rückhalt der Organisation sehr stark ist. Wir haben eigentlich ständig auch Gespräche, Rückhalt unter den Kollegen. Wir haben eine psychosoziale Betreuerin, mit der wir dann auch über die Entfernung, über Telefon ständig einen Rückhalt haben. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es kann beides geschehen.
Ich stelle mir so vor, dass die Leute unterwegs sind, nicht alleine. Ganz alleine wird keiner, denke ich, sein, aber so vielleicht in Teams von 2, 3 Leuten, weil es ist ja sehr viel zu tun. Es ist ja sehr viel, also medizinisch zu versorgen, es ist sehr viel nahrungstechnisch zu versorgen, überhaupt mal an die Leute ranzukommen, zu vermitteln, all diese Dinge, die dort in so einer Situation tätig sind. Sind es tatsächlich so kleine Gruppen, die dann für sich intark sind oder autark sind? Müssen die oder wie oft kommen die auch mit anderen zusammen?
Also so ein humanitärer Helfer im Einsatz ist nie alleine. Es ist ein besonderes Spezifikum von Caritas, dass wir so gut wie in jedem Land der Erde, in insgesamt 162 Ländern, eine eigene nationale Caritas-Organisation haben und mit dieser nationalen Partnerorganisation zusammenarbeiten. Insofern haben wir immer ein Team, auch schon durch die Caritas vor Ort, die seit vielen Jahren dort vor Ort ist. Das hat auch den Vorteil, dass diese einheimischen nationalen Caritas-Helfer bereits Strukturen aufgebaut haben, bestens mit den Verhältnissen vor Ort und auch mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, vertraut sind. Also insofern ist ein humanitärer Helfer nie alleine, es ist immer ein Team.
Humanitäre Hilfe, das ist natürlich ein weites Gebiet. Was würden Sie sagen, was kann humanitäre Hilfe leisten und was kann sie nicht leisten?
Also was sie leisten kann, sie in Krisen, in Kriegsgebieten, und das ist das, was wir von Caritas International auch in sehr vielen dieser Gebiete machen. Wir nehmen uns der Bedürftigsten in diesen Kriegen an, der Flüchtlinge, der Frauen, der Kinder, der Menschen mit einer Behinderung. Krieg verursacht ja leider Gottes auch immer mehr Behinderungen. Ich würde so sagen, das hat mein Kollege Jürgen Lieser von Caritas International in einem Grundsatzreferat einmal sehr schön gesagt. Humanitäre Hilfe in Krisengebieten setzt ein Zeichen der Menschlichkeit inmitten der Barbarei, des Krieges, der Unterdrückung, der Vertreibung und Gewalt. Und allen, die leiden in diesen Kriegen, denen versuchen wir in unseren sozialen Projekten zu helfen. Wenn Sie mich fragen, was die humanitäre Hilfe in diesem Krisengebiet nicht kann, so würde ich sagen, also sie kann nicht für die Durchsetzung des Völkerrechts sorgen, sie kann nicht eine Lösung des Krieges, wie die militärische Lösung angestrebt wird, suchen. Sie ist für die Bedürftigen da und nicht für politische Zwecke.
Herr Lieser sagt in seinem Vortrag auch, dass humanitäre Hilfe auch ein Stück weit versuchen soll, die Ursachen zu bekämpfen und damit Zukunft zu gestalten. Wie kann so eine Ursachenbekämpfung aussehen, wenn sie nicht politisch ist oder wenn sie nicht, wie Sie sagen, dass es also das Völkerrecht zum Beispiel, also juristisch ist? Wie kann so eine Ursachenbekämpfung trotzdem, wo greift die an?
Ja, also wenn wir von den Ursachen von Kriegen sprechen, dann würde ich das jetzt mal vom Allgemeinen auf eine ganz individuelle Komponente herunterbrechen. Kriege sind möglich eigentlich nur durch das destruktive, aggressive Potenzial, das im Menschen da ist. Und insofern müssen wir auch helfen, den Menschen mehr christliche Liebe in die Herzen, um das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters aufzugreifen, zu säen und auch in Seminaren sie zu unterrichten, dass Konflikte gewaltfrei gelöst werden können, dass man Verhandlungen Spielraum lässt. Auch solche bewusstseinsbildende Maßnahmen betreiben wir.
Also dass mir dieses Anliegen ansetzt bei den Leuten selber, dass dieses aggressive zerstörerische Potenzial, ja, dass es überhaupt mal angesprochen wird und auch abgebaut werden kann. Bleiben wir mal im Krisengebiet selber, Kriegsgebiet, wenn dort ein humanitärer Helfer unterwegs ist. Wie kann man sich das vorstellen? Hat er überhaupt die Zeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Hat er überhaupt die Zeit, so Konfliktgespräche zu führen? Oder muss er nicht immer wie eine Feuerwehr vom einen zum nächsten Notfall gehen? Wie kann da so etwas aussehen, dass man also auch hier eine spirituelle Ebene öffnen kann?
Ja, man muss sich natürlich schon, soweit es möglich ist, Zeit nehmen für die Menschen, denen man hilft. Gut, wenn es Masseneinsätze sind in Flüchtlingscamp, hat man natürlich nicht sehr viel Zeit für den Einzelnen, aber die Helfer versuchen wirklich mit Liebe auf die Menschen zuzugehen und wenn jemand einer intensiveren Betreuung bedarf, nehmen sie sich diesen Menschen auch besonders an. Und deswegen ist auch die psychosoziale Betreuung in unseren Projekten überall mit dabei und eine ganz wichtige Komponente.
Ich habe das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters auch so verstanden, dass es auch wirklich um unsere in Liebe geöffneten Herzen geht. Also jetzt, wir sind in Deutschland froh über 60 Jahre, die dieser zweite, unsägliche Zweite Weltkrieg hinter uns liegt, dass wir also nicht, seither nicht mehr in einer Kriegssituation leben müssen. Das ist eine große Gnade, würde ich sagen, oder ein großes Geschenk. Wir haben natürlich immer wieder auch Terrorsituationen gehabt, wir haben auch schwierige Situationen gehabt, aber kein Krieg. Und uns geht es in Westeuropa insgesamt da relativ gut, sage ich mal. Krieg war vor der Haustür im Kosovo, die ganze Geschichte im früheren Jugoslawien war nicht weit von uns weg. Manchmal ist es ganz nah dran. Aber ich habe so ein bisschen dieses verstanden, dass dieses Gebetsanliegen auch bei uns ansetzt. Also unsere in Liebe geöffneten Herzen mögen dazu beitragen, die Kämpfe und das Blutvergießen zu beenden. Was kann das für uns bedeuten?
Ja, das würde ich schon sagen, dass man hier auch, wie ich es vorher sagte, das auf eine individuelle Komponente runterbrechen muss, dass wir nicht nur auf die Kriegstreiber Milosevic, Saddam Hussein und so weiter sehen sollten, sondern uns selbst fragen sollten als Christen, was kann ich selbst tun, damit es weniger Krieg, weniger Bosheit auf der Erde gibt. Ich glaube, dass sich im Krieg nur im Makrokosmos sozusagen abspielt, was sich im Mikrokosmos, was da an aggressivem und zerstörerischem Potenzial da ist, im Mikrokosmos, das heißt in meinem eigenen engsten Umfeld, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis. Wenn wir da mal gucken, wie viel Mobbing gibt es am Arbeitsplatz, wie viele Intrigen. Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft, in der wir eigentlich völlig falsch, eigentlich völlig antichristlich dazu erzogen werden, andere zu übervorteilen, besser dazustehen als andere, mehr Geld, einen höheren Status zu haben und. Und insofern leben wir eigentlich auch in einer gewissen kriegerischen Gesellschaft. Kriege jetzt nicht mit Panzern und Kanonen, aber auch mit Intrigen, mit Bosheit, mit Übervorteilung, mit bösem Geschwätz. Und da könnte jeder von uns sich selbst auch fragen, wo ist mein Anteil zu dieser kriegerischen Mentalität beizutragen? Wo muss ich mich ändern? Da würde ich das Christuswort auch aufgreifen, dass wir nicht den Splitter im Auge des Bruders sehen und den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Das sollten wir auch mal in unser Herz sehen und unser Herz, wie Papst Benedikt XVI sagt, auch für die Liebe öffnen und destruktives Verhalten ablegen.
Also kriegerisches Denken ist, denke ich, schon ein sehr starkes Wort, das natürlich auch pointiert gesetzt ist, um etwas auszudrücken. Also ich denke, Sie sprechen auf jeden Fall von der Ellbogengesellschaft, in der wir alle drin sind, die Leistungsgesellschaft, wo der Mensch bestehen muss, indem er sich irgendwie behauptet und als Christ herausgefordert ist, eben ja dann vielleicht nicht so sich zu verhalten wie alle anderen, aber die Frage ist, wie dann die Tugenden wirklich gelebt werden können. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, dass Sie da so einen Bezug herstellen, dass quasi das, was im Kleinen geschieht, was ja eher so dieses Normalmenschliche ist, wo man halt sich miteinander aussetzt, dass das schon ein gewisses kriegerisches Potenzial hat, eben sehr minimiert, aber was schon da ist und dass das eben, wenn jetzt jeder Mensch sich da wirklich zurücknehmen würde und sagen, was sind eigentlich meine eigentlichen Werte, dass das insgesamt eine große Auswirkung hätte auf die ganze Welt.
Ich würde sagen, das sind eben die Keimzellen des Krieges. Wie gehe ich in meiner Familie um? Wie gehe ich in meinem Bekanntenkreis, in meinem Arbeitsplatz um? Überall, wo hier negative, destruktive Tendenzen sind, sind das die Keimzellen des Krieges. Ich habe dazu mal eine sehr interessante psychologische Studie gelesen, während der 90er Jahre, während des Bosnienkrieges. Da hat ein Psychologe analysiert, wie es überhaupt möglich ist, dass der nette Nachbar von nebenan, wie das damals ja war, Serben, Kroaten, Muslims, die haben jahrzehntelang sehr friedlich miteinander gelebt und plötzlich waren sie Todfeinde und haben sich wirklich massakriert. Es ist zu Massenvergewaltigung gekommen. Dieser Psychologe hat sich gefragt, wie ist das überhaupt möglich. Und er kam zu dem Schluss, dass rund 80% der Menschen so viel zerstörerisches, aggressives Potenzial in sich haben und nur eines Auslösers bedürfen wie eines Krieges, in dem sie das in vollem Maße ausleben können. Wo der Krieg nicht ist, leben sie das aber auch im kleineren Feld, am Arbeitsplatz und so weiter aus. Und insofern müsste jeder sich selbst auch fragen, wo ist mein Anteil?
Und insofern würden Sie, wenn ich es richtig verstehe, würden Sie sagen, dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für die Menschen in den Kriegsgebieten, das kann man so weit herausfassen, dass man also bis ins eigene Wohnzimmer oder eigenen Arbeitsplatz das ausweitet, weil teilweise oder in einer gewissen Form auch hier Kriegsgebiete stattfinden, eben auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Aber ich denke mal, über Begriffe kann man da auch, denke ich mal, diskutieren, aber ich glaube, wir haben verstanden, was Ihnen da das Anliegen ist, dass eben diese Keimzellen auch schon in unserem ganzen normalen Leben da sind und wir gut gucken müssen, dass wir damit umgehen. Insofern kann dieses Gebetsanliegen auch für uns selbst gelten, dass wir da in diesem Monat mittragen wollen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Stefan Teplan von Caritas International. Wir sprechen über das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für die Menschen in den Kriegsgebieten und auch diesen Aspekt, dass sich die Herzen in Liebe öffnen mögen, auch da nicht nur für die Menschen in den Kriegsgebieten, sondern auch, dass die Kämpfe und das Blutvergießen überwunden werden kann. Herr Teplan, für mich wäre noch ein wichtiger Punkt, wir haben ja auch viel über die Helfer gesprochen, die unterwegs sind. Ein Thema, was mich beschäftigt hat, war auch das Thema Afghanistan. Afghanistan-Massaker, wo auch Helfer wirklich betroffen sind, wo Helfer umgebracht worden sind und daran ja auch versucht wurde, politisch etwas zu rütteln. Und wir haben ja den Entwicklungsminister, den Herrn Niebel, der unterwegs ist und Dinge ändern möchte. Und wir wollen jetzt in dieser Sendung eigentlich nicht so sehr politisch sein, aber da wird es dann doch ein bisschen politisch. Wie ist denn da gerade nochmal die Situation, was auch das Thema humanitäre Hilfe angeht, gerade im zum Beispiel Aspekte einer vernetzten Sicherheit? So ist ja dieses Konzept der vernetzten Sicherheit, ist da ein Begriff. Was wird darunter verstanden und wie sehen Sie das als Caritas International?
Ja, das Problem dieser sogenannten vernetzten Sicherheit besagt eigentlich, dass militärisches Handeln und humanitäre Hilfe und ziviler Wiederaufbau systemisch miteinander verzahnt werden sollen und einer sicherheitspolitischen Gesamtstrategie folgen sollen. Und dieses Konzept hat Caritas International abgelehnt, obwohl Caritas International natürlich auch auf die Unterstützung, die auch die Bundesregierung mitleistet für unsere Arbeit in Afghanistan, angewiesen ist. Aber wir konnten das aufgrund unserer Prinzipien nicht auf diese Bedingungen eingehen. Dazu hat auch der Caritas-Präsident, Prälat Dr. Neher, in einem Grundsatzinterview erklärt, ich zitiere das mal, er sagte, aus unserer Verpflichtung als humanitäre Hilfsorganisation, aber auch aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus, können sicherheitspolitische Erwägungen niemals der Maßstab für unser Handeln sein. Unsere Arbeit richtet sich ausschließlich nach der Bedürftigkeit und der Notlage der Menschen. Wir würden ja auch unsere Glaubwürdigkeit verlieren, muss ich sagen, und auch die Glaubwürdigkeit unserer Partner vor Ort aufs Spiel setzen, wenn wir unser Handeln den Interessen der deutschen Außenpolitik unterordnen würden. Wir würden, und darauf hat auch Herr Neher hingewiesen, unsere Helfer, alle Menschen, die in Afghanistan mit uns zusammenarbeiten und die von unserer Hilfe profitieren, einen unverantwortlichen Gefahr aussetzen.
Also wenn man jetzt ein Land wieder aufbaut, dort mithilft, dass man dann immer noch sehr gut unterscheidet zwischen dem, was Polizeiarbeit ist, was militärische oder polizeiliche Ausbildung ist, was wirtschaftliche Wiederherstellung ist, aber auch dann auch zu unterscheiden, was humanitäre Hilfe ist und dass dieses vernetzte Denken auch wirklich kritisch zu sehen ist aus Ihrer Sicht.
Durchaus, ja. Das hat auch noch den Grund, dass, wenn wir uns diesem Konzept dieser vernetzten Sicherheit beugen würden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Caritas-Organisation und unserer Partner vor Ort von Taliban zu legitimen Angriffszielen erklärt werden könnten, sobald man in ihnen Ausführungsorgane ausländischer Streitkräfte zu sehen glaubt. Und das wäre mit Sicherheit dann auch der Fall.
Das könnte sehr schnell passieren, kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Aus München ruft uns Elfriede Spät an. Grüß Gott, Frau Spät.
Ja, grüß Gott. Und zwar habe ich ein Problem mit meiner Schwester. Die ist 82 Jahre alt und die ist dermaßen aggressiv. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich meine, unser Vater ist schon sehr früh gestorben und das alles. Und ich habe einen Krebs und am liebsten darf ich meine Krankheit nehmen, dass sie hat und sie jammert halt in einer Tür. Manchmal, ich gehe nachher auch auf, weil ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht mehr,
Zeit dafür, mit denen umzugehen. Frau Spätz, Sie rufen das natürlich in der Sendung an, die eine thematische Sendung ist zum Thema Kriegskonflikte. Und von daher ist es natürlich jetzt, können wir nur bedingt auf Ihr Anliegen eingehen. Ich würde mal so sagen, es ist ein Beispiel für die Situation, die der Herr Teplan auch kurz angesprochen hat. Wo finden auch in Anführungszeichen Kriege oder Konflikte bei uns statt? Und Wie können wir damit umgehen? Ich glaube, es geht in die Richtung, oder?
Was ist jetzt nochmal?
Ja, dass also das ein Beispiel ist, was Sie da erleben, Und wo wir also auch Sie mit ins Gebet mit einschließen können. Sehe ich das richtig?
Mhm. Ich meine, Gott sei Dank habe ich einen großen, einen tiefen Glauben. Und der heißt mir, und ich sage allein, ja Gott, bitte verzeih, das sind schon fast nicht, was du hast. Obwohl du mir sagst, was ist? Die geht auf. Sie kennt nichts und wieder nichts. Ja, das ist oft manchmal nachher, ich kann es manchmal nicht mehr anschauen, weil es so zwider, der kommt kein Lacher und nicht was und gar nichts. Und bei den fremden Leuten kannst du sehen, das ist steinheilig hier. Und mir macht es überall bei manchen dermaßen schlecht. Also viele wissen schon, dass ich nicht so bin. Die macht mich schlecht, als bin ich aus dem Gefängnis rausgekommen und war die größte Verbrecherin, so über die angeschaut von den Leuten, mit denen ich sie.
Frau Spät, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie. Wir tragen Sie da gerne mit und Ihre Familie. Das ist also, dass wir auch dieses Gebetsanliegen da auch Sie mit einschließen. Herr Teplan, das ist ja auch, denke ich, ein Beispiel in dieser Situation, wo wir gucken weit weg, wenn wir sagen, Kriege weit weg, aber letztlich ganz viel geschieht ja auch bei uns selber. Das ist ja, betrifft es ja in der Situation, oder?
Ja, ich würde auch zu diesem Fall der Hörerin Frau Spät, den wir gehört haben, auch sagen, natürlich muss man auch hier im Kleinen, wie ich das vorher nannte, im Mikrokosmos sehen, wie ist eine gewalt- und konfliktfreie Lösung möglich, dass man auch zunächst mal den Aggressor nicht verurteilt, sondern versucht zu verstehen. Aber ich nehme an, das wird auch geschehen, dass man miteinander spricht. Wo das trotzdem nicht fruchtet, würde ich jetzt ganz persönlich sagen, das weiß ich auch aus der Arbeit meiner Frau, die in der Sozialpsychiatrie arbeitet, dass man hier professionelle Hilfe vielleicht in Anspruch nimmt. Caritas hat da über auch sozialpsychiatrische Angebote, mit denen es Menschen in solchen Situationen mit Rat und Tat weiterhilft.
Und es ist natürlich, wenn jemand schon sehr alt ist, vielleicht dann schon noch ein bisschen schwieriger, aber ich denke, wir nehmen es einfach mal mit, auch als Empfehlung, da vielleicht nochmal eine Hilfe auch von außen in Anspruch zu nehmen. Die nächste Hörerin ist die Frau Jung. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist die Frau Jung. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, warum es immer wieder Kriege gibt. Ich bin ein Kriegskind, 1937 geboren, im Sudetenland und habe viel mitgekriegt. Und ich mache mir heute Gedanken, warum die Menschheit nicht lernt.
Sind Sie für sich auf eine Antwort gekommen? Vielleicht noch kurz, dass Sie kurz das Radio abstellen, weil wir einen Echo-Effekt haben.
Ja, Moment.
Ja, also das wäre jetzt für mich eine interessante Frage. Sie haben sich da damit sehr intensiv beschäftigt. Und ob Sie für sich auch eine Antwort gefunden haben, was ja, warum es zu Kriegen kommt.
So, jetzt bin ich da.
Genau. Haben Sie für sich selber eine Antwort gefunden?
Ja, weil immer wieder eine neue Generation heranwächst, die keine Ahnung hat, was Krieg heißt.
Was würden Sie da empfehlen, was da wichtig wäre?
Ja, ich habe keine Lösung.
Okay, dann geben wir die Frage doch gleich weiter an den Herrn Teplein. Ganz herzlichen Dank, Frau Jung, für den Anruf. Wunderbar, danke.
Danke.
Ja, es gibt, denke ich, eine ganze Reihe von Ursachen für Kriege. Das können soziale Ungerechtigkeiten sein, die in Gewaltkonflikten ausbrechen. Es sind auf jeden Fall immer machtpolitische Interessen und sehr stark eben wirtschaftliche Interessen. Man darf nicht vergessen, dass der Krieg für eine Seite auch immer ein Geschäft ist, dass es immer eine große Seite gibt, die davon profitiert. Die Rüstungsindustrie profitiert hier nicht nur mit Hunderten von Milliarden, sondern in Höhen von Billionen Dollar. Das sind Ursachen von Kriegen. Kriege, die passieren ja nicht einfach. Das wird bewusst entschieden von Leuten, die das Sagen haben, von Politikern, dass es Krieg geben soll und die von machtpolitischen Interessen gesteuert werden. Und letztlich würde ich auch sagen, sind manche Kriege nicht erklärbar, einfach dadurch erklärbar, dass sie auch die Kategorie des Wahnsinns, muss ich sagen, entscheidet. Das würde ich sagen, zum Beispiel bei Adolf Hitler, das ist einfach, werden Kriege von Wahnsinnigen begonnen und geführt.
Ein wichtiger Aspekt, den die Frau Jung anspricht, finde ich, aber auch den tatsächlich, wie das von Generation zu Generation vermittelt wird. Und ich denke mal, vielleicht ein Anteil, dass wir so lange kriegsfrei sind, jetzt bei uns in Westeuropa, ist ja, dass eben im Geschichtsunterricht, im sozialen Umfeld, dass sehr oft auch im Journalismus, in den Medien immer wieder auf diese Themen zu sprechen gekommen wird, in der Bildung der jungen Leute, damit sie, die haben halt ja keine Ahnung mehr, wie das damals zuging. Die Generationen sind ja zwei Generationen inzwischen schon vor ihnen, und dass man es ihnen gut vermittelt, damit sie das ein Stück weit nächvollziehen können, um es selber auch daraus zu lernen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt eben, wie man in Zukunft auch Kriege vermeiden kann. Das ist jetzt eben eine Situation, vor die wir gestellt sind. Unsere nächste Hörerin? Ja, wollen Sie gerade noch was sagen?
Schön. Ja, ich wollte nur ergänzen, ja, diese bewusstseinsbildende Arbeit eben, von der wir sprachen und die eben auch an den Schulen und bei den jungen Menschen stattfinden muss und auch stattfindet, damit der Krieg wirklich in seinem ganzen Schrecken gezeigt wird, damit er abschreckt.
Mhm. Aus Winnenden begrüße ich Frau Zuber. Grüß Gott, Frau Zuber.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu dem Krieg in Afghanistan. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden. Die Diakonie tut doch in Kriegsgebieten helfen. Das ist ja richtig, oder?
Ja. Ja. Diakonie ebenso wie Caritas International, ja.
Genau. Und jetzt habe ich eine Frage zu Afghanistan. Ich habe da gehört, wir haben da mit einem Vertreter vom Roten Kreuz, der da unten ist jetzt bei den Überschwemmungen. Und das ist ja gewissermaßen auch ein Krieg zwischen den Leuten, das Essen zu bekommen und so weiter und nichts zu bekommen. Dass die Dämme von den Leuten gesprengt werden, also von den Afghanen. Und wie ist es mit der Verteilung? Haltet sich da die Caritas zurück oder verteilt die da unten Essen auch?
Jetzt muss ich aber nachfragen, wenn Sie von Überschwemmungen sprechen, meinen Sie nicht die Überschwemmung, die Überflutung in Pakistan?
In Pakistan, ja. Oh, Pakistan, genau. Ja. Ist die Caritas da auch anwesend?
Ja, da sind wir sogar sehr stark anwesend.
Gut, dann bin ich schon richtig, ja.
Von den ersten Tagen nach Beginn dieser Flutkatastrophe an haben wir geholfen. Wir haben unseren Partner Caritas Pakistan, die allein mit 150 Helfern vor Ort überall dort helfen, wo die Menschen durch die Fluten obdachlos geworden sind, wo sie Nahrung, Trinkwasser brauchen, wo sie Notunterkünfte brauchen. Das leisten wir dort alles, ja.
Leiten Sie dort alles. Sind da die Helfer in Gefahr?
Nein, bislang gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass unsere Helfer in Gefahr sind. Ganz im Gegenteil habe ich von unseren Helfern erfahren, dass die Bevölkerung sie mit offenen Armen aufnimmt. Auch wenn das sind ja größtenteils Muslims, wir sind anderer Religion. Aber wir hatten immer beste Kontakte mit der Bevölkerung Pakistan. Da gab es ja auch vor 5 Jahren dieses schwere Erdbeben in Pakistan, in Kaschmir. Auch dort wurde unsere Hilfe, obwohl wir eine christliche Organisation sind, von muslimischer Seite sehr stark begrüßt. Wir erfahren also sehr starke Anerkennung und Unterstützung unserer Hilfe. Es gibt hier eigentlich keinerlei Gefahrenpotenzial.
Prima, weil ich gehört habe, dass die christlichen Organisationen, also du betrifft ja auch dann die Caritas, und deswegen rufe ich ja auch an, weil ich das unbedingt wissen will, dass die angegriffen werden von den Rechts, also die von den ganz schlimmen muslimischen Gegnern, also die, wo anscheinend doch dann auch die christlichen Sachen angreifen würden. Also das habe ich jetzt wieder gehört. Dann brauchen wir dann keine Gedanken zu machen.
Also
dann
Das, was Sie ansprechen, das geschah in Afghanistan. Da wurde ja, das ging ja auch bei uns durch die Medien, wurden einige christliche Helfer ermordet. Angeblich deswegen, weil sie versucht hätten zu missionieren, was in sehr vielen muslimischen Ländern nicht geduldet wird. Bei uns trifft das erst nicht dazu. Caritas International missioniert nicht. Ich würde sagen, wenn wir missionieren, dann missionieren wir durch Taten, indem wir die karitative Nächstenliebe, zu der uns Christus aufgerufen hat, leben, indem wir die Durstigen tränken, den Hungrigen zu essen geben, die Nackten bekleiden. Aber wir schreiben uns das nicht groß, nicht verbal auf die Fahne. Das heißt, wir leuchten vielleicht unser christliches Beispiel, aber nicht durch Worte. Und das, denke ich, minimiert auch die Gefahr, dass wir angegriffen werden. Würden wir mit Worten missionieren, dann wäre die Gefahr mit Sicherheit weit höher.
Ja, vielen Dank für den Anruf und dass wir das Thema auch noch vertiefen konnten, was jetzt auch die Caritas dort leistet. Es ist, denke ich mal, noch wirklich zu unterscheiden zwischen Krisengebieten und Kriegsgebieten. Dort ist natürlich die Situation doch nochmal anders. Und das ist ja das eigentliche Anliegen des Heiligen Vaters, dass wir für die Menschen in den Kriegsgebieten sprechen. Dort ist die Situation sicher zugespitzter, aber ich glaube, wir haben auch einen Bogen gespannt, auch in die Krisengebiete. Und Krisengebiete, manchmal ist es ja von der Krise zum Krieg auch nicht mehr so weit. Von daher ist es ganz gut, dass wir auch diesen Bogen da noch gespannt haben. Ja, das war dieses Thema des Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass sich unsere Herzen öffnen in Liebe für die Menschen in Kriegsgebieten und dass eben diese Kriege und das Blutvergießen beendet werden kann. Herr Teblan, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Sie möchten die Sendung, wie wir im Vorgespräch besprochen haben, mit einem Gebet beenden. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Und ich glaube, dann steigen wir doch in dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters auch wirklich so ein, dass wir diese Sendung im Gebet abschließen.
Ja, danke für diese Gelegenheit. Ich habe ein Gebet mitgebracht ins Studio, das Papst Johannes Paul II. Unmittelbar nach dem Golfkrieg, nach dem ersten Golfkrieg verfasst und öffentlich gebetet hat. Und ich denke, das passt jetzt ganz aktuell eigentlich wieder sehr schön zum Abzug der US-Truppen aus dem Irak. Dann trage ich das mal vor. Mhm. Es hat den Titel Nie wieder Krieg. Gott, unser Vater, groß und voll Erbarmen, Vater aller, du hegst Pläne des Friedens und nicht des Leidens. Du verdammst die Kriege und drückst den Stolz der Gewalttätigen nieder. Du hast deinen Sohn Jesus gesandt, den Nahen und Fernen Frieden zu verkünden und die Menschen aller Rassen und jeder Herkunft in einer einzigen Familie zu sammeln. Höre den demütigen Ruf deiner Söhne und Töchter, die dringende Bitte der ganzen Menschheit. Nie wieder Krieg. Eine Spirale der Trauer und Gewalt. Nie mehr dieser Krieg im Persischen Golf, eine Bedrohung für alle Geschöpfe im Himmel, zu Wasser und zu Land. In Gemeinschaft mit Maria, der Mutter Jesu, bitten wir dich. Sprich zu den Herzen der Verantwortlichen für die Geschicke der Völker. Halte auf die Logik der Rache und der Vergeltung. Gib durch deinen Geist den Antrieb zu neuen Lösungen, zu hochherzigen und ehrenvollen Gesten, zu Räumen des Dialogs und des geduldigen Wartens, die fruchtbarer sind als überstürzte Kriegstermine. Gib unserer Zeit Tage des Friedens, nie wieder Krieg. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Stefan Teplan. Alles Gute für Sie, auch für Caritas International. Danke, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Danke auch, dass Sie dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, insofern es Sie auch anspricht, mittragen. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bodo Klose, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.